Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus Christus. Ich bringe herzliche Grüße auch von der Gemeinde in Heidelberg. Ich freue mich, hier zu sein. Ich war schon mal hier vor ungefähr, grob geschätzt, 5 Jahren, allerdings nicht zum Predigtdienst, sondern als Besucher der Gemeinde. Ich werde heute eine Predigt halten über einen Abschnitt aus der Bergpredigt, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5. Und ich lese die Verse 21 bis 26. Matthäus 5, 21 bis 26. Hört das Wort Gottes. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gefängnisdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Soweit die Lesung des Wortes Gottes, möge Gott sein Wort und die Predigt segnen. Wir wollen uns zunächst kurz orientieren, bevor wir uns an diesen Text wagen, wo wir hier eigentlich sind, innerhalb des Neuen Testamentes insgesamt, sind wir natürlich im Matthäusevangelium hier und darin sind wir in der Bergpredigt noch relativ zu Beginn der Bergpredigt. Und diese Bergpredigt ist eine praktische, sehr praktische Beschreibung des Lebens, aber natürlich nicht des Lebens ganz allgemein, für jeden Menschen auf dieser Erde, ganz unabhängig von seinem Glaubensstand. Das ist sie nicht, sondern sie ist eine Beschreibung des christlichen Lebens. Die Bergpredigt ist eine Beschreibung des Lebens im Himmelreich. Darum geht es. Das Leben als Bürger in diesem himmlischen Reich, in diesem Reich der Himmel. Diese Bezeichnung ist ja bei Matthäus die bevorzugte Bezeichnung oder Beschreibung des Reichs, das der König dieses Reichs, der Messias-König Jesus Christus bei seinem Kommen eingeläutet hat. Als er sagte, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. In seinem Kommen, in seiner Person ist es gekommen, ist es nahe herbeigekommen, ist es angebrochen. Und wir, also die Jünger Jesu, wir sind diejenigen, die Jesus Christus anspricht, besonders anspricht in dieser Bergpredigt. Wir sind schon jetzt Bürger dieses Reichs, wenn wir an Jesus Christus glauben. Bürger eines Reichs, das in gewisser Weise noch unsichtbar ist in dieser Welt. Aber das schon wirkt, das schon wirksam ist, schon präsent ist, wie Sauerteig und wie Sauerteig diese Welt durchzieht, durchwirkt. Und obwohl wir gleichzeitig auch Bürger dieser Welt sind, Bürger eines vergehenden Zeitalters, obwohl das Neue, das Ewige schon angebrochen ist. Diese Bergpredigt, auch das ist sehr wichtig, steht ja unter einem bestimmten Vorzeichen. Wenn wir dieses Vorzeichen übersehen, wenn wir dieses Vorzeichen verpassen, dann wird alles schief in unserem Verständnis von diesen wichtigen, diesen zentralen Kapiteln. Dann verstehen wir die Bergpredigt nur als Regeln. Und das Vorzeichen, unter dem die Bergpredigt steht, wir erinnern uns sicherlich, ist das Vorzeichen der sogenannten Seligpreisungen. Ein Autor sagt dazu, die Seligpreisung, und ich zitiere ihn, die Seligpreisung sind die goldene Inschrift über dem Portal der Bergpredigt, die uns vor Augen führt, dass wir von Jesus nicht in eine Schule der Ethik aufgenommen werden, sondern in ein Königreich der Erlösung. Jesus Christus will deutlich machen mit diesem Vorzeichen, mit dieser Überschrift über die Bergpredigt von Anfang an, dass in der Bergpredigt jetzt nicht ein Katalog von Regeln folgt, die wir halten können, erfüllen können oder auch nicht. Und je nachdem, ob wir es tun oder nicht, haben wir einen Platz im Himmelreich oder auch nicht. Nein, hier kommen im Großen und Ganzen Worte der Gnade. Evangelische Worte. Auch die Bergpredigt ist Evangelium. Es sind auch harte Worte, es sind auch sehr deutliche Worte. Es ist auch ein sehr hoher Anspruch Jesu Christi, der uns entgegenschlägt. Keine Frage in der Bergpredigt. Aber alles steht unter diesem evangelischen Vorzeichen, unter dem Vorzeichen des Evangeliums. Die Bergpredigt ist die Ethik oder die Moral, wenn wir so wollen, der Lebenswandel auch der Jünger Jesu in dieser besonderen Zeit, in dieser Zwischenzeit, könnte man sagen. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, ich habe es gesagt, es ist schon mitten unter uns und doch ist es noch nicht so sichtbar, wie es einmal sichtbar sein wird. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, in einem bestimmten Verlauf der Geschichte. Und diese Geschichte, in der wir leben, ist nicht die ewige Wiederbringung, ist nicht die ewige Wiederkehr des Gleichen, wie Friedrich Nietzsche diesen Weltlauf beschrieben hat. Immer wieder dasselbe, sondern diese Geschichte, wie wir sie von der Bibel her kennen, sie geht wohin? Sie hat ein Ziel. Sie hat Anfang natürlich und sie hat auch ein Ende. Und Begriffe, wie wir sie hier gelesen haben in diesem Text, Begriffe wie Gericht, solch schwergewichtige Begriffe, das Gericht natürlich auch mit dem möglichen doppelten Ausgang, dem Ausgang des höllischen Feuers etwa, von dem die Rede ist, diese Begriffe machen sehr, sehr drastisch und sehr plastisch deutlich, dass die Geschichte irgendwo hingeht, auf ein Ziel hingeht. Und in der Bergpredigt geht es jetzt um das praktische Leben in dieser auslaufenden Zeit, in der wir leben. Es geht in unserem heutigen Abschnitt natürlich auch um das Gesetz. Es geht um ein Gesetz, um ein Gebot, in dem Jesus Christus sehr praktisch wird. Das alttestamentliche Gesetz, darum geht es, dass Gott dem Volk Israel, seinem auserwählten Volk gegeben hat, seinem exklusiv auserwählten Volk, das aber immer wieder, wie wir sehen in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament vor allem, dass dieses Gesetz nicht was exklusiv und nur lokalgültiges war, sozusagen nur für dieses geografisch umschriebene Volk Israel. Wir finden es natürlich schriftlich fixiert in den 10 Geboten, offenbart und gegeben dem Mose, dem Diener Gottes. Aber wir müssen verstehen, und das sehen wir in der ganzen Heiligen Schrift, besonders im Neuen Testament, dass diese Form, in der das Gesetz, die 10 Gebote gegeben waren, schon im Grunde eine Art Neuauflage war. Eine Neuauflage des Gesetzes, das die Menschen ja auch schon vor dem Sinai kannten. Schon bevor diesem Ereignis, wo Gott selber mit seinem Finger diese 10 Gebote auf die Steintafeln geschrieben hat. Es ist die Neuauflage eines Naturrechtes, eines Naturgesetzes, das für alle Menschen, zu allen Zeiten, aus allen Ländern, aus allen Völkern und Nationen gilt. Und das alle ethnisch oder religiösen Grenzen überschreitet. Das für alle Menschen gilt, weil sie von demselben einen Gott geschaffen sind. Ein Gesetz, das Gott selber in unser Wesen geschrieben und eingeprägt hat. Schon im Akt der Schöpfung. So sehen wir das, um nur ein Beispiel herauszugreifen, beim Apostel Paulus. Er redet davon, dass dieses Gesetz nicht nur auf den Steintafeln steht, sondern dass es uns Menschen auch ins Herz gegeben ist, aufs Gewissen geschrieben ist. Auch wenn wir die 10 Gebote in geschriebener Form möglicherweise noch nie gehört oder gelesen haben. Und dieses Gesetz geht es in seiner offenbarten Form natürlich. Und wir sehen hier in dieser Passage, wie unser Herr Jesus Christus eines der 10 Gebote auslegt, nämlich das 6. Gebot. Im Abschnitt danach behandelt er das 7. Gebot und immer wieder greift er bestimmte Gebote, der 10 Gebote heraus in der Bergpredigt. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir jetzt denken, aha, Jesus ist jetzt im Grunde auch nur ein weiterer Rabbi, der dieses alttestamentliche, dieses jüdische Gesetz im Kontext des Alten Testamentes versteht und auslegt und anwendet. Das tut er nicht. Genau das tut er nicht. Wir dürfen nicht verpassen, dass wir hier bei Jesus Christus in dem Kontext der Bergpredigt in einer ganz anderen Situation sind, als das Volk Israel damals am Berg Sinai, das die 10 Gebote empfangen hat. Das Volk Israel hat die 10 Gebote damals gehört zum ersten Mal. Und wie haben sie reagiert? Sie haben sich feierlich verpflichtet und geschworen, all das wollen wir jetzt tun. All das wollen wir tun. Sie verpflichteten sich zum Tun, zum Halten von diesem Gesetz. Halte das Gesetz, dann wird es dir gut gehen. Das war das Denken des Volkes Israel. Das war auch ihre Haltung gegenüber diesem Gesetz. Aber wir stehen heute in einer ganz anderen Beziehung zu diesem selben Gesetz. Dietrich Bonhoeffer beschreibt diese Beziehung zwischen uns und dem Gesetz auf, wie ich finde, sehr, sehr deutliche, sehr plastische Art und Weise. Er sagt, das sind nicht wir hier auf der einen Seite und Gott hier drüben auf der anderen Seite und dazwischen steht das Gesetz, das dann entweder der Weg zu Gott ist, wenn wir es halten, oder dass das Hindernis ist zwischen uns und Gott, wenn wir es nicht schaffen, es zu halten. So ist nicht unsere Beziehung zum Gesetz. Dietrich Bonhoeffer beschreibt es anders. Er sagt, das sind wir hier auf der einen Seite. Und da ist das Gesetz hier. Und dazwischen steht kein anderer als Jesus Christus, der dieses Gesetz schon erfüllt hat. Er ist der Weg zu Gott. Und er muss auch unser Zugang sein und bleiben zu diesem Gesetz, immer wieder neu. Wir können ihn nicht ausklammern in unserem Zugang, in unserem Verhältnis zu diesem Gesetz, zu den 10 Geboten. Und dass Jesus es erfüllt hat, das hat alles verändert. Wir sind nicht mehr in derselben Situation wie das Volk Israel. Als Jesus kam und auftrat und sagte, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, da hat das alles verändert. Und sein Leben hat alles verändert, weil er dieses Gesetz gehalten hat und erfüllt hat. Wenn wir nur ein paar Verse zurückschauen hier zu der Passage vor dem Predigttext, dann sehen wir, dann lesen wir, wie Jesus diese radikale Veränderung selber gesehen hat und selber beschreibt in Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und wir stehen also, damit meine ich all die wahren Adressaten der Bergpredigt, die wahren Jünger Jesu, für die die Bergpredigt in erster Linie gemeint ist, Jünger, die Jesus Christus nachfolgen, die an ihn glauben, wir stehen nicht mehr vor einem unerfüllten Gesetz, vor einem ewig fordernden Gesetz, vor einem verdammenden Gesetz, das unser Weg zu Gott sein soll, unser Weg zur Erlösung sein soll. Denn wir stehen vor einem bereits erfüllten, vollkommen erfüllten Gesetz. Wenn wir das nicht beachten, dann wird alles, wie gesagt, schief, wie wir die Bergpredigt lesen und verstehen und versuchen anzuwenden für unser christliches Leben. Ich möchte drei Dinge von diesem Teil der Bergpredigt, von dieser Passage aufgreifen. Erstens, wie Jesus hier das eigentliche Problem des Tötens beschreibt und analysiert. Und zweitens, was er sagt über das Verhältnis von unserem Dienst am Nächsten. Das spielt ja eine Rolle beim Töten oder beim Nicht-Töten. Und dem Gottesdienst. Also das Verhältnis zwischen dem Dienst am Nächsten und dem Gottesdienst als zweites. Und drittens noch möchte ich die praktische Anwendung aufgreifen für die Einigung mit unseren Widersachern, die Jesus Christus hier gibt, in den letzten beiden Versen 25 und 26. Also zunächst das wahre Problem des Tötens, Verse 21 und 22. Jesus zitiert hier zunächst mal ganz einfach das sechste Gebot in der Form, in der klassischen Form, wie wir es kennen, zum Beispiel aus 2. Mose 20, und auch mit der klassischen Strafandrohung aus dem Alten Testament. Aber er tut das in einer bestimmten Form, und zwar in der Form einer sogenannten Antithese. Das heißt, Jesus zitiert ein Wort, das Wort, was zu den Alten gesagt wurde. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und dann kommt die Gegenthese. Ich aber sage euch. Und wir finden sechs solcher Antithesen in Matthäus 5. Und es ist wichtig zu verstehen, dass diese Antithesen keine Kritik Jesu am Alten Testament sind. Jesus ist hier kein Bibelkritiker, der sagt, im Alten Testament, da steht so und so, aber ich sage euch etwas ganz anderes. Jesus will nicht sagen, dass was im Alten Testament steht, ist heute völlig überholt, ist nicht mehr zeitgemäß. Er sagt nicht, wenn wir genau hinhören, er sagt nicht, das Alte Testament sagt euch, ich aber sage euch. Das ist nicht der Gegensatz. Nein, er sagt, ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist. Ihr habt gehört, wie man sagt. Ihr habt gehört, wie manche sagen über dieses Gebot. Nicht das Alte Testament selber, sondern manche sagen das über dieses Gebot. Und was sagen diese Leute? Sie sagen, du sollst nicht töten. Und damit basta. Und indem, wie Jesus formuliert, hier sehen wir ein Stück mehr vielleicht noch, was diese Leute wirklich gesagt haben. Sie sagten vielleicht, du sollst nur nicht töten. Du sollst einfach nicht wirklich töten. Dann ist alles in Ordnung. Ich aber sage euch, und in jeder dieser Antithesen, auch hier, ist dieses Ich betont. Als würde Jesus sagen, zu den Alten war gesagt, aber ich bin die Erfüllung dieses Wortes. Ich bin die Erfüllung und ich habe dieses Wort, dieses Gebot selber erfüllt und ich sage euch nun. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten von damals, die haben das nicht kapiert. Sie haben nicht kapiert, wen sie vor sich hatten. Und dass das einen entscheidenden Unterschied macht, zu begreifen, wen sie hier vor sich haben. Sie kannten eben nur das, was den Alten gesagt war. Auch heute ist es sicherlich nicht anders. Auch heute gibt es viele, viele Christen, die das Gesetz, die 10 Gebote, vielleicht in ihrem geistlichen, christlichen Leben so behandeln, wie es den Alten gesagt worden war. Als wäre nichts passiert. Als wäre Jesus nicht gekommen. Als hätte Jesus nicht selber vollkommen dieses Gesetz erfüllt, auf eine Art und Weise, die wir niemals liefern können. Als hätte er, Jesus Christus, der Halter dieses Gesetzes und der Geber dieses Gesetzes, nicht auch die Autorität, es uns verbindlich auszulegen. Wir haben ja das sechste Gebot hier richtig zu verstehen und richtig anzuwenden. Wir sollen uns natürlich des Totschlags enthalten. Das ist ganz klar. Das ist sozusagen die erste Anwendung. Und ich hoffe, das fällt uns zumindest im Alltag nicht allzu schwer. Manchmal vielleicht schon, manchmal sind wir vielleicht tatsächlich versucht. Aber Jesus Christus bleibt hier sicherlich nicht stehen bei dem Buchstaben des Gesetzes sozusagen, sondern er springt gleich in der Antithese zur eigentlichen Stoßrichtung dieses Gebots. Worauf zielt es ab? Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Schon wer zu seinem Bruder sagt, Raka, das entspricht vielleicht dem Schimpfwort Dummkopf oder du Narr. Das bezeichnet jemanden, den man völlig aufgegeben hat, ein Nichtsnutz, jemand, der schon für verloren und für verachtet auch angesehen wird. Wer das tut, sagt Jesus hier, nicht nur wer physisch jemanden tötet, der wird sich vor Gericht, vor dem Gericht Gottes wiederfinden. Natürlich stellt sich ja die Frage, die müssen wir stellen, wie kommt Jesus dazu von diesem sechsten Gebot, in dem es ja nun mal ganz eindeutig um tatsächlichen Totschlag geht. Wie kommt er dazu, einfach zu etwas zu springen, was wir heute in den meisten Fällen doch eher so als etwas wie eine vielleicht kleine Charakterschwäche bezeichnen würden, dass man mal im Zorn über die Stränge schlägt, dass man mal jemanden beschimpft, einen Mitmenschen, einen Bruder oder Schwester sogar, beschimpft oder verachtet, das ist doch nicht dasselbe, oder? Wieso ist Jesus hier so extrem, wie manche denken? Ich sage, zwei Gründe können wir anführen hier. Erstens, Jesus Christus kommt eben nicht als ein weiterer Rabbi oder Gesetzeslehrer, der uns jetzt in die Feinheiten der Auslegung des Alten Testamentes einführen will. Und er kommt schon gar nicht daher als einer, der seine Zuhörer von damals oder auch von heute in ihrem stolzen Pharisäertum lassen und sogar noch bekräftigen will. Der sagt, okay, du hast vielleicht tatsächlich noch niemanden umgebracht, dann ist alles in Ordnung, dann hast du ja das sechste Gebot erfüllt, dann ist alles in Butter. Die Zuhörer von Jesus damals hatten ja wahrscheinlich auch in den meisten Fällen nicht noch nie tatsächlich jemanden umgebracht. Nie echt Blut vergossen. Und bei uns ist es, denke ich, in den meisten Fällen auch so. Vielleicht wird es durch Gottes Gnade unser ganzes Leben so sein, dass wir niemals jemanden tatsächlich umbringen werden. Ich hoffe, dass es so sein wird. Aber ist damit dieses Gebot für uns erledigt, abgehakt, ein für alle Mal? Hat nichts mehr mit unserem christlichen Leben zu tun. Jesus sagt hier ganz eindeutig Nein. Und er rückt uns, denke ich, ganz schön auf die Pelle durch seine Anwendung dieses Gebots. Seine Anwendung dringt ins Herz, in unser Herz. Es dringt vor zu unseren Motiven. Nicht nur den äußerlich sichtbaren Handlungen, dem Totschlag. Er spricht auch das an, was oft oder vielleicht in den meisten Fällen unsichtbar bleibt für unseren Nächsten. Ein Zorn vielleicht, der sich nicht unbedingt nach außen äußert. Ein Groll, den wir hegen, vielleicht über Wochen, Monate, vielleicht über Jahre gegenüber einem Mitmenschen. Oder auch unsere abschätzige Rede über andere, die teilweise auch im Verborgenen bleibt, weil wir nicht mit den anderen so reden, sondern hinter ihrem Rücken. Nicht zu töten ist eine Sache, aber nicht zu zürnen, das ist doch eine ganz andere Angelegenheit, oder nicht? Was Jesus hier sagt, was er uns zeigt über die Gebote, das ist gewissermaßen ein höherer Maßstab. Das ist sicherlich eine höhere, eine bessere Gerechtigkeit, die bessere Gerechtigkeit, von der er schon gesprochen hat in Vers 20 von Matthäus 5. Die Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit im Leben seiner Jünger, die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, der Pharisäer bei weitem übertrifft. Darum geht es hier. Weil sie die Gebote richtig begreift, weil sie die Gebote richtig in ihrem Kern begreift und anwendet auf unser Leben. Und der zweite Grund, wieso ich davon überzeugt bin, dass diese Anwendung Jesu überhaupt nicht weit hergeholt ist, vom tatsächlichen Töten, vom tatsächlichen Totschlag zum Zorn, zu diesen Schimpfwörtern zu springen, ist folgender. Bürger des Himmelreichs, Jünger Jesu, also Jünger Jesu, die Jesus Christus wirklich kennen. Ich denke, die wissen alle in ihrem Herzen, in ihrem Gewissen. Jeder, der Jesus Christus wirklich kennt, der ihn kennt aus der Heiligen Schrift, der schaut auf einen echten Mörder, auf jemanden, der tatsächlich gemordet hat. Und er erhebt eben nicht den Zeigefinger und sagt, wie kann der nur? Was muss das für ein Mensch sein? Wie kann der nur sowas tun? Sondern ein Jünger Jesu dreht den Zeigefinger um auf sich selbst und sagt, aus Gottes Gnade habe ich noch nicht dasselbe getan. In der Tat. Aber auch wenn ich vielleicht niemanden tatsächlich umgebracht habe, ich weiß, im Herzen habe ich genauso, mindestens genauso gemordet wie dieser. Vielleicht nicht sichtbar, aber in Gedanken und im Herzen. Es gibt Menschen, die ich tatsächlich lieber loswerden möchte. Es gibt vielleicht sogar Brüder und Schwestern im Leib Christi, in der Gemeinde, die ich gerne loswerden würde, die ich für Dummköpfe halte, für nichts nutze. Und das ist genauso schlimm. Und so reden bußfertige Christen. Das ist interessant, dass alle großen Katechismen, also die Christenlehren, wie man es auch manchmal bezeichnet, die wir von der Reformation haben, dass all diese großen Katechismen auch eine Auslegung der 10 Gebote haben. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass wir in allen einen volleren Sinn, einen viel volleren Sinn der 10 Gebote finden, als wir es hier bei den Pharisäern finden. Nicht nur die verbotene Tat wird da jeweils genannt und angesprochen, sondern auch das Motiv, auch die Motive, die dahinter stecken. Unser Herz, nicht nur Mord, sondern auch schon die Missgunst, dass es jemandem anderen gut geht und mir nicht. Der Neid oder vielleicht einfach manchmal die Tatsache, dass mir das Gesicht des anderen nicht passt. In Luthers großem Katechismus zum Beispiel lesen wir, ich zitiere, wo Totschlag verboten ist, da ist auch alle Ursache verboten, daher Totschlag entspringen mag. Gott will die Wurzel und Ursprung wegräumen, durch welche das Herz wider den Nächsten erbittert wird. Gott ist nicht nur interessiert an dem Vermeiden von Totschlag, sondern dass die Wurzel, der Ursprung von dieser Tat schon beim Schopf gepackt wird und ausgeräumt wird. Und so ist eben vielleicht doch ein ungerechter, ein unheiliger Zorn gegen meinen Nächsten, gegen meinen Bruder, doch gar nicht so weit entfernt am Ende vom tatsächlichen Töten. Er ist sogar eine Form des Tötens. Und das passt nicht zu den Jüngern Jesu. Das passt nicht zu den Bürgern des Himmelreichs, mit denen Jesus Christus hier spricht und deren Leben er hier beschreibt. In 1. Johannes 3 lesen wir, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Hass und Zorn, ein Zorn, der unseren Bruder wegwünscht, der passt nicht in die Gemeinde, der passt nicht zu Jüngern Jesu, der passt nicht zu den Seligpreisungen, wo Jesus Christus ja seine Jünger beschrieben hat, als sanftmütig, als barmherzig, mit einem Hunger nach Gerechtigkeit, als die Friedfertigen, die Friedensstifter, als die, die sich sogar lieber verfolgen lassen, als jemandem anderen Unrecht zu tun. Und deshalb auch ein weiterer Katechismus, die zwei Fragen aus dem Heidelberger Katechismus, der ja auch zum Bekenntnisstand dieser Gemeinde gehört, wie auch zu unserer. Da lesen wir in Frage 106, redet denn dieses sechste Gebot nur vom Töten? Antwort, nein. Gott will uns durch das Verbot des Tötens lehren, dass er schon die Wurzel des Tötens, nämlich Neid, Hass, Zorn und Rachgier, hasst. Und dass alles für ihn heimliches Töten ist. Ein heimliches Töten. In Frage 107, haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unseren Nächsten nicht töten? Haben wir es dann schon erfüllt? Auch da ist die Antwort nein. Indem Gott Neid, Hass und Zorn verdammt, will er, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Ihm Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen. Schaden, so viel uns möglich, von ihm abwenden und auch unseren Feinden Gutes tun. Das ist diese vollere Auslegung, die wahre Auslegung dieses sechsten Gebots. Meine Lieben, im Himmelreich, in der Gemeinde geht es auf gar keinen Fall nur um die Abwesenheit von Mord und Totschlag. Das ist selbstverständlich, aber das reicht nicht. Das war der fatale Irrtum, der fatale Fehler der Pharisäer. Nicht zu töten und damit zu meinen, das Gebot schon erfüllt zu haben. Das ist die Gerechtigkeit der Pharisäer, aber das ist nicht die Gerechtigkeit der Jünger Jesu. Jesus Christus sagt, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer übertrifft, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen, sondern dann werdet ihr euch mit ihnen im Gericht wiederfinden im Gericht Gottes. Was ein und dasselbe ist. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, in das Reich Gottes einzugehen oder sich im Gericht wiederzufinden. Es gibt dazwischen keine Grauzone, keine Ruhezone. Die bessere Gerechtigkeit, das ist die, die bußfertig ist und die fragt, sich selbst fragt, gibt es nicht doch eine Art und Weise, wie ich das sechste Gebot gebrochen habe? Wir fragen uns nicht, wo haben wir das sechste Gebot erfüllt und klopfen uns auf die Schulter und sind stolz, wie die Pharisäer, sondern wir fragen uns, wo haben wir es möglicherweise überall gebrochen und tun Buße. Diese Gerechtigkeit sagt, ich will nicht nur nicht morden, sondern ich will vielmehr meinen Nächsten lieben wie mich selbst, wie es unser Katechismus sagt. Ihm Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen. Aber zweitens sehen wir hier in diesem Text auch etwas über das Verhältnis von dem Bruderdienst und dem Gottesdienst oder von unserem Umgang mit unserem Nächsten und von unserem Umgang mit Gott. Eine Beziehung, ein Verhältnis. Vers 23 und 24. Und das wächst natürlich aus dem schon Gesagten, aus den ersten beiden Verse. Wenn wir das Vorzeichen der Bergpredigt nicht aus den Augen verlieren, dass Jesus Christus gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen, vollkommen zu erfüllen, und nicht nur er für sich, sondern er für uns, stellvertretend, dann ziehen wir eben nicht die Konsequenz daraus und sagen, na dann kann ich ja fröhlich hingehen und morden. So spricht der Gesetzlose, aber so spricht nicht der, für den Jesus Christus das Gesetz bereits erfüllt hat. Zu so einer Haltung können wir nur mit dem Apostel Paulus sagen, das sei ferne, wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Nein, unsere Stellung zu dem Gesetz hat jetzt alles mit Gott zu tun, nicht nur mit dem Nächsten, sondern es hat alles mit Gott zu tun, auch mit dem Nächsten natürlich. Es hilft zunächst meinem Nächsten, wenn ich ihn nicht umbringe. Das ist ganz logisch. Aber es hat auch direkt mit unserer Gottesbeziehung zu tun. Das macht Jesus hier deutlich. Er verknüpft den Dienst am Nächsten mit unserem Gottesdienst. Er verbindet das Horizontale, das Zwischenmenschliche mit dem Vertikalen, mit unserer Beziehung zu Gott. Wir sind oft, ich erlebe das immer wieder, so fromm, dass wir gern das Vertikale betonen, unsere Beziehung zu Gott. Davon reden wir gerne und viel und häufig. Aber dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen oft hinten runterfallen, als hätte das eine nichts mit dem anderen zu tun. Unser Glaube, unsere Frömmigkeit ist so individualisiert oft, dass wir denken, unser Nächster hätte damit nichts zu tun. Wir meinen, unsere Beziehung zu Gott könnte völlig unbefleckt, völlig im Reinen sein, einwandfrei sein, wird nicht beeinträchtigt von solch irdischen oder banalen Dingen wie, ob ich heute Morgen vielleicht noch unfreundlich und lieblos mit meiner Frau umgegangen bin, ob ich sie vielleicht versucht habe, mit Blicken zu töten, oder ob ich eben noch im Geheimen über jemanden in der Gemeinde geächtzt und gestöhnt habe. Aber das, wenn wir das so auseinander dividieren wollen, dann ist das dasselbe Pharisäertum wie diejenigen, die sich stolz auf die Brust schlagen, weil sie meinen, sie hätten überhaupt keine Schwierigkeiten, das sechste Gebot zu erfüllen, weil sie schließlich noch niemanden umgebracht haben. Jesus sagt uns hier klipp und klar, wenn du zum Altar gehst, wenn du gehst, um Gott anzubeten, und dabei fällt dir ein, dass noch etwas im Argen liegt zwischen dir und einem Bruder oder einer Schwester, dann lass die Gabe liegen, dann hör auf mit diesem frommen Getue. Es ist nichts mehr wert in dem Moment. Du kannst Gott nicht gegen deinen Nächsten ausspielen, das funktioniert nicht. Sondern dann geh hin und versöhne dich zuerst. Das ist dann die erste Priorität. Alles fromme Gerede, stille Zeit, Beziehung zu Gott pflegen, ist dann sekundär. Räume erst aus, was zwischen dir und deinem Nächsten steht, was Gott nicht gefällt, was dem Leben im Himmelreich nicht entspricht. Und dann komm und opfere. Es ist eine Farce, wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber wir scheren uns nicht um unseren Nachbarn. Wieso ist das so? Ganz einfach, weil wir, wenn wir behaupten, wer behauptet, Gott zum Vater zu haben? Der hat Jesus Christus, seinen Sohn, und Jesus Christus haben wir als Herrn, aber auch als Bruder, wie Jesus Christus selber uns auch nennt. Und Jesus sagt aber, er hat viele Brüder. Wenn wir sagen, wir haben Jesus Christus als Brüder, wir wollen aber, wir scheren uns nicht um die vielen anderen Brüder und die vielen anderen, die Gott auch geliebt hat und für die Gott auch seinen Sohn gegeben hat, die Jesus seine Brüder nennt. Das ist eine Farce. Ich denke auch mit derselben Wucht sagt auch der Apostel Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Er ist nicht ein bisschen unvollkommener Christ, weil er liebt ja Gott, das ist ja das Wichtigste. Nein, Johannes sagt, er ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Das sind, denke ich, auch erfrischend praktische Perspektiven angesichts von viel pharisäischer Frömmelei, die es auch in unseren Gemeinden gibt. Vielleicht gerade in den sogenannten konservativen Gemeinden, was auch immer das genau im Einzelnen bedeuten mag. Erfrischend praktisch deshalb, weil wir hier wirklich eine praktische Anweisung haben, wie wir Gott lieben können, wie wir Gott lieben sollen, wie wir unsere Frömmigkeit pflegen können, indem wir hingehen und uns mit unseren Geschwistern versöhnen. Das ist schon ein Akt der Anbetung Gottes, indem wir uns versöhnen in der Familie, in der Gemeinde, wo immer wir mit Menschen zu tun haben, wo wir merken, wo wir uns erinnern, dass etwas im Argen liegt. Liebe Gemeinde, wenn wir eine Gabe zum Altar bringen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns selbst prüfen. Und der Maßstab, den Jesus Christus hier anlegt, ist nicht, habe ich etwas gegen jemand anderes? Habe ich etwas gegen einen anderen? Das lässt sich ja relativ einfach praktizieren. Das ist auch sehr selbstgerecht. Solange ich mich frage, ob ich gegen jemanden habe, ob ich etwas gegen jemanden habe, da habe ich die Oberhand. Da kontrolliere ich, ob Versöhnung, ob Vergebung nötig ist oder nicht. Aber der Maßstab, den Jesus Christus hier anlegt, ist ein anderer. Er sagt, wenn du dich erinnerst, dass dein Nächster etwas gegen dich hat, dann geh hin, dann tu alles dafür, dass Versöhnung geschieht. Und wann bringen wir so ein Opfer, so eine Gabe? Wann bringen wir so eine Gabe zum Altar? Sicherlich tun wir das, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen zum Abendmahl, um das Abendmahl zu feiern, um zum Tisch des Herrn zu kommen. Wenn wir das tun, dann sollen wir diesen Anlass immer wieder nehmen, um ganz praktisch die Beziehungen, die wir haben zu unseren Geschwistern, zu durchdenken. Die Beziehung zu unserer Familie, die Beziehung zur erweiterten Familie, die Beziehungen in der Gemeinde oder auch zu Freunden zu durchdenken. Es kommt sicherlich nicht von ungefähr, dass unser Abendmahlsliturgie, unser Abendmahlsformular, das wir übrigens mit euch gemeinsam haben, dass es uns erinnert, uns selbst zu prüfen. Es fordert uns auf, uns selbst zu prüfen. Und es heißt da in einem Satz, den ich zitiere, jeder hat sich selbst zu prüfen, ob er Gott, dem Herrn, dienen und aufrichtig vor ihm leben möchte. Das ist die vertikale Beziehung. Und deshalb müssen wir uns auch selbst prüfen, ob wir alle Feindschaft, allen Hass, Neid von Herzen ablegen und uns ernsthaft vornehmen, in Liebe und im Frieden mit unserem Nächsten zu leben. Auch da wird beides zusammengehalten. In der Selbstprüfung und in beiden Richtungen müssen wir uns prüfen, ob wir bereit sind. Wenn wir nicht dazu bereit sind, dann werden wir vielleicht, wie Jesus sagt, dem Richter ausgeliefert, ins Gefängnis geworfen. Auch der Apostel Paulus sagt es ja letztlich nicht viel anders in Bezug auf das Abendmahl, dass wir, wenn wir uns nicht selbst prüfen, unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung untereinander, dann essen und trinken wir uns unter Umständen zum Gericht. Auch er spricht dann vom Gericht. Aber so eine Gabe bringen wir natürlich nicht nur beim Abendmahl, sondern im übertragenen Sinn bringen wir es in jedem Gottesdienst. Auch in jeder Andacht, im Kreis der Familie zum Beispiel, oder selbst in jeder Andacht zwischen uns und unserem Herrn. Geh hin und versöhne dich, bevor du zu Gott kommst. egal in welcher Form, und du dich erinnerst, dass etwas im Argen liegt zwischen dir und deinem Nächsten. Ich möchte zum Schluss kommen, deshalb ein paar kurze Punkte nur zu diesem letzten Punkt, zu der praktischen Anwendung oder auch zur Strategie, zur Einigung, wenn wir so wollen, mit unserem Nächsten, Verse 25 und 26. Und hier geht es im Übrigen nicht um die römisch-katholische Lehre vom Fegfeuer, wie manche meinen, dass wir nach dem Tod alle erstmal für unsere Sünden bezahlen werden, bis der letzte Groschen bezahlt ist und wir dann möglicherweise aus dem Gefängnis kommen. Es geht ja nicht um diese Lehre des Fegfeuers. Jesus warnt schlicht und ergreifend an dieser Stelle vor den Konsequenzen. Vor den Konsequenzen, die sich ergeben, wenn man zu lange wartet, sich zu versöhnen mit seinem Bruder oder seiner Schwester oder hier dem Widersacher, mit dem, der etwas gegen mich hat. Und wann soll man sich versöhnen? Jesus ist ganz, auch hier ganz praktisch und eindeutig. Er sagt, unterwegs. Solange du noch mit ihm unterwegs bist. Und das ist das Bild von einem, der sich schon den Mantel übergezogen hat, der unterwegs ist zum Gerichtstermin. Und wir laufen neben ihm her, ziehen ihm am Mantel, ziehen ihm am Arm oder am Bein, versuchen mit allen möglichen Mitteln zu verhindern, dass es zu diesem Gerichtstermin kommt. Dass wir uns vorher, wenn es irgend möglich ist, versöhnen. Eine außergerichtliche Einigung sozusagen. Das ist das Ziel. Aber auch hier wird man natürlich den Sinn verpassen, wenn wir es nur wörtlich verstehen würden. Als ging es wirklich um die Vermeidung eines Gerichtstermins. Es geht um das Prinzip, um ein viel tiefer liegenderes Prinzip hier. Und das Prinzip ist, Jünger Jesu lassen Uneinigkeit, lassen Streit, lassen Neid, lassen Hass und all diese Dinge nicht auf sich beruhen. Sie ruhen nicht, solange so etwas noch in der Luft ist und ausgeräumt werden kann und muss. Und das nicht einmal, wenn sie sich einbilden, dass sie selber im Recht sind. Der Widersacher im Unrecht. Sie klären die Dinge jetzt. Sie klären die Dinge so schnell wie möglich. Und sie sind bereit, Vergebung zu suchen. Sie sind bereit, selbstlos Vergebung zu suchen. Sich selber zu verleugnen, sich selber zu erniedrigen, um des Friedens willen, um der Beziehungen willen in der Gemeinde, um des ungestörten Gottesdienstes willen, um all dieser Dinge willen. Und wieso ist all das gut? Wieso ist all das am Ende für uns gute Nachricht? Versöhnung mit dem Bruder, das ist das Thema hier, Versöhnung mit dem Bruder oder der Schwester oder auch mit dem Widersacher ist deshalb so wichtig, ist deshalb so essentiell, weil es das Zentrum des Evangeliums darstellt. Es steht im Zentrum des Evangeliums. Das Zentrum der guten Nachricht ist, dass uns zuerst vergeben worden ist. Alles, was Jesus hier von uns fordert, und er fordert hier Dinge von uns, aber alles, was er hier von uns fordert, das fordert er von denen bereits eine unendlich große Schuld vergeben worden ist. Wir vergeben unseren Schuldigern, weil uns zuerst vergeben wurde. Und oft ist diese Vergebung zu suchen ein schwerer Gang, wenn wir schuldig geworden sind oder wenn wir merken, da ist etwas im Argen, es ist ein schwerer Gang. Ich will mal voraussetzen, dass niemand das gerne macht, dass wir uns nicht gerne Schuld eingestehen, dass wir auch nicht gerne Schuld des anderen einfach vergeben. Dieser Begriff vergeben, dass man nicht drauf rumreiten darf, dass man es wirklich weggeben und nicht behalten darf, das tun wir nicht gerne. Und wenn wir dann auch noch selber die Initiative ergreifen sollen, um uns zu versöhnen, das rebelliert auf jeder Ebene gegen unseren menschlichen Stolz. Es ist ein Weg, oft ein Weg der Erniedrigung, oft ein Weg der Schmach, der Selbstverleugnung, der Selbstdemütigung. Aber, meine Lieben, wenn wir diesen Weg gehen, und wir müssen ihn immer wieder gehen, jeder, der verheiratet ist, weiß, wie oft wir diesen Weg gehen müssen, dann dürfen wir wissen, wir sind in guter Gesellschaft. Hat Jesus Christus gesagt zu uns oder zu Gott, er sei im Recht und müsse nicht von sich aus auf uns zugehen, um der Versöhnung, um unserer Versöhnung mit Gott willen? Hat er das gesagt? Nein. Hat Christus gesagt,
ich warte, bis der oder die auf mich zugeht. Nein. Hat Christus den niedrigen Weg, den Weg der Schmach, den Weg der Selbsterniedrigung gemieden? Nein, wenn er es hätte, dann wären wir alle nicht hier. Jesus fordert uns auf, als Bürger desselben Himmelreichs, als Glieder der Gemeinde, im Umgang miteinander und um der Vergebung willen, 1000 kleine Tode zu sterben. Und wir können das nur im Bewusstsein, dass Jesus Christus selber den einen, den schlimmsten Tod gestorben ist, für uns alle, als wir noch seine Widersacher waren. Seien wir froh, solange wir noch einen Bruder und eine Schwester haben, mit dem wir uns aussöhnen können. Das heißt doch, dass noch Gnadenzeit ist. Noch können wir mit unserem Bruder ins Reine kommen. Noch können wir mit Gott ins Reine kommen, indem wir zu Jesus Christus kommen, an ihn glauben, der das ganze Gebot für uns bereits erfüllt, vollkommen erfüllt hat. Lasst uns nach dieser Gerechtigkeit, nach dieser besseren Gerechtigkeit streben in unserem Leben und danach handeln. Amen.